Ja, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Knast und Szenefunk, sagt Gabi Fröhlich. Knast und Szenefunk immer am vierten Montagabend im Monat ab 22 Uhr hier bei Radio Horeb. Schön, dass ihr mit dabei seid, dass Sie mit dabei sind. Ganz besonders willkommen auch an all diejenigen, die uns in den Gefängnissen in Deutschland zuhören. Der Stundenlohn für die Arbeit von Gefangenen liegt in Deutschland bei circa 1,33 und oder zwischen und 1,33, 2,22 Euro Stundenlohn. Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland hingegen ist aktuell bei 9,50 Euro und soll zum 1. Oktober dann auf 12 Euro gesteigert werden. Gleichzeitig gehört die Arbeit im Knast zu den wichtigsten Säulen der Resozialisierung und ist in den meisten deutschen Bundesländern auch Pflicht. Das ist nicht fair, fanden einige Gefangene in Bayern und Nordrhein-Westfalen und zogen vor etwa 6 Jahren vor Gericht. Sie fordern auch für Gefangene den gesetzlichen Mindestlohn. Inzwischen liegt der Fall vor dem Bundesverfassungsgericht. Es wurde vor einiger Zeit verhandelt und die Entscheidung soll in ein paar Monaten fallen. Hier im Knast und Szenefunk ist deshalb heute Abend unser Thema Gerecht und fair, der Arbeitslohn von Gefangenen auf dem Prüfstand. Wir hören dazu gleich noch Manuel Matzke von der Gefangenengewerkschaft GGBO. Aber zunächst sind wir verbunden mit Pfarrer Stefan Schwarz. Er ist Seelsorger in der Justizvollzugsanstalt Rheinbach. In der Nähe, nicht weit von Bonn ist das entfernt, und macht den Job schon seit 24 Jahren. Herzlich willkommen, Pfarrer Schwarz.
Ja, herzlich willkommen für das Team von Radio Horeb und die Hörerinnen und Hörer.
24 Jahre Knast, Pfarrer Schwarz, das machen Sie freiwillig. Warum sind Sie gerne Anstaltsseelsorger?
Ja, quasi freiwillig lebenslänglich. Ich bin Gefängnisseelsorger geworden, weil ich mich bei den Kaplanstellen, die ich hatte, also jeder Neupriester muss ja erstmal 2 Kaplanstellen auf 4 Jahre absolvieren, bevor er sich irgendwo als Pfarrer bewerben kann, habe ich mich immer zu den sozialen Rändern, zu den sozialen Brennpunkten hingezogen und habe dort mit den vor allen Dingen Jugendlichen immer versucht, irgendwas aufzubauen, sinnvolle Sachen zu machen, gucken, dass wir die von der Straße kriegen. Und dann liegt es irgendwie nahe, dass man dann, wenn man vor der Wahl steht, sich auf eine Pfarrstelle zu bewerben, sich dann für eine Gefängnisseelsorgerstelle zu bewerben, weil ja auch damals schon vor 24 Jahren es so war, dass man also jede Menge Gemeinden hatte als normaler Gemeindepfarrer, was dann auch bedeutet, dass man Personalchef von einem mittleren Betrieb ist. Das sind schnell 50 Angestellte, die man hat, über die man Personalchef ist. Und das bedeutet, dass man also viel in der Verwaltung arbeitet und für die Seelsorge nur noch relativ wenig Zeit hat. Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, aufgrund der Klientel gehst du ins Gefängnis. Ich hatte auch schon mal ehrenamtlich den Bewährungshelfer gemacht auf richterliche Anordnung von einem Jugendlichen, der versucht hatte, mein Motorrad zu klauen. Und das ist dann auch gelungen. Und dann kommt man irgendwann auf die Idee und sagt, naja, warum nicht Gefängnis? Mhm. Die Anstalt in Rheinbach war vakant. Mein Vorgänger hat sich als Pensionär lange Jahre selber vertreten, da wollte keiner hin. Und dann habe ich mir gedacht, das ist genau das Richtige für dich und habe mich dafür beworben. Bin natürlich auch sofort genommen worden. Sowas geht natürlich nur freiwillig, da wird man nicht hingesteckt als Strafversetzter in so eine Anstalt. Das geht gar nicht, sondern das muss man freiwillig machen, sonst funktioniert das nicht.
Und Sie sind hängen geblieben. Schön, dass Sie jetzt hier auch mit dabei sind.
Und noch nicht wegen guter Führung entlassen worden, sondern ich bin immer noch drin.
Sie haben also viele Jahre Erfahrung und immer wieder Gespräche, tagtäglich im Kontakt mit den Gefangenen. Die Arbeit im Gefängnis, welche Rolle spielt die für die Gefangenen?
Ja, die meisten Gefangenen wollen alleine schon deswegen arbeiten, weil sie keine Lust haben, 23 Stunden auf der Zelle zu sitzen. Da kommt noch mal eine Stunde Freigang im Hof dazu. Das macht dann 24 Stunden insgesamt. Aber 23 Stunden auf der Zelle ist natürlich sehr schwierig. Und deswegen wollen die meisten Gefangenen arbeiten. Dazu kommt noch, dass die Gefangenen, die unverschuldet ohne Arbeit sind, einen Taschengeldsatz bekommen. Der liegt so bei knapp 40 Euro, je nachdem, wie viele Tage so ein Monat, Arbeitstage so ein Monat hat. Und diejenigen, die Arbeit haben, die haben schon etwas mehr Geld zur Verfügung, um ihre Bedürfnisse zu decken, von Kaffee, Tabak, Süßigkeiten und so weiter.
Das heißt, es ist schon etwas mehr, als wenn man nichts tut, aber es ist immer noch recht wenig, wenn man jetzt so mit den so drauf schaut, wie es sonst halt in der Welt läuft, zwischen einem und drei Euro, also ich glaube so eher 2,22 ist so das Höchste, was gezahlt wird. Das ist wenig. Wie kommt es dazu?
Also zunächst mal muss man noch mal sagen, also die knapp 40 Euro Taschengeld, die ein unverschuldet Arbeitsloser bekommt, sind natürlich wenig im Vergleich zu dem, was an Hausgeld zur Verfügung steht für den Einkauf für jemanden, der arbeitet. Jemand, der arbeitet, hat dann auch schnell 120 Euro im Monat. Und das ist schon der dreifache Satz. Also das ist schon erheblich mehr. Es ist natürlich erheblich weniger als das, was draußen als Mindestlohn gezahlt wird. Da haben Sie schon recht. Muss man natürlich dann auch mal bedenken, dass die Menschen, die draußen vom Mindestlohn leben müssen, in der Regel Miete bezahlen müssen, wenn auch vielleicht mit Wohngeldzuschuss. Aber sie müssen für die Miete aufkommen, sie müssen für ihren Lebensunterhalt aufkommen, während die Gefangenen Kost und Logis frei haben in der JVA, in jeder JVA. Und das macht am Ende so zwischen 160 und 170 Euro pro Haftplatz aus am Tag. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie muss man das verrechnen? Also der Lohn im Gefängnis ist natürlich tatsächlich verglichen mit draußen sehr gering. Dafür haben die Menschen, die aber draußen arbeiten, noch ganz andere Kosten zu stemmen als die Inhaftierten.
Mhm. Ja, das klingt erstmal einleuchtend. Wir werden das gleich noch ein bisschen mehr auseinanderdröseln. Aber vielleicht gucken wir erstmal, was passiert denn mit dem Geld, das ein Gefangener verdient dann, also das, was er bekommt, er das alles ausgezahlt und kann sich dafür Kaffee, Zigaretten und so weiter kaufen, oder passiert da noch was anderes mit?
Nee, das Geld wird also aufgesplittet. Zunächst einmal wird Ügeld angespart. Ügeld ist das Überbrückungsgeld, was ein Gefangener haben soll, damit er bei seiner Entlassung nicht mit dem Pappkarton auf der Straße steht. Das Überbrückungsgeld richtet sich nach dem Familienstand, verheiratet oder nicht, wie viel Anzahl der Kinder ist interessant, und da gibt es also Staffelungen, da muss also ein Ügeld angespart werden. Und dieses Überbrückungsgeld wird vom Arbeitslohn einbehalten. Das ist also nicht so, als ob dem Gefangenen das Geld weggenommen wird, sondern es wird nur für ihn angespart, damit er einen gewissen Fundus hat, wenn er entlassen wird. Wenn das Überbrückungsgeld voll ist, dann hat der Gefangene das überschüssige Geld in Form von freiem Eigengeld. Das bedeutet, er kann sich davon Sachen kaufen, die jetzt nicht Nahrungs- und Genussmittel sind. Also ein Jogginganzug, ein Wasserkocher, eine Kaffeemaschine oder was auch immer. Und ein Teil des Arbeitslohnes wird zum Hausgeld. Und das Hausgeld ist das Geld, was der Gefangene beim Einkauf ausgeben kann für Nahrungs- und Genussmittel, oder wenn ihm die Seife vom Gefängnis nicht gut genug riecht, dass er sich dann irgendwie ein Markendeo oder ein Markenshampoo kaufen kann. Das kann er dann machen, wie er will. Es ist dann so, dass die Anstalt von einer Firma von draußen versorgt wird. Das ist die Firma Massak, und die haben also eine große Liste, wo also, weiß ich was, über 100 Artikel draufstehen mit Preisen, wo sich der Gefangene dann aussuchen kann, was er dann bestellt. Und dann bestellt er das, und dann wird das bei der Firma fertiggestellt und in die Anstalt geliefert.
Also jetzt können wir uns das ein bisschen vorstellen, wie das läuft. Und Sie haben schon gesagt, eines der Argumente, Pfarrer Schwarz, ist, ja, die Gefangenen bekommen nicht so furchtbar viel ausgezahlt, aber sie kriegen sozusagen Kost und Logis ja umsonst. Mhm. Das Kost und Logis umsonst. Das heißt, sie können, das muss man ja auch noch mit drauf rechnen. Wir dröseln das gleich noch ein bisschen mehr aufeinander, hören jetzt aber zunächst mal, Was die Gefangenengewerkschaft GGBO sagt, die unterstützen ja diese, auch den Prozess vor dem Bundesverfassungsgericht. Die waren da froh, dass Gefangene das gemacht haben, unterstützen das voll und ganz. Die Begründung, die das Justizministerium auch sagt, eine andere gibt es noch dazu, warum das so wenig Geld ist, was die Gefangene bekommen. Eine zweite Begründung gibt es noch, die sagen dann, die Arbeit im Gefängnis ist eben nicht normale Arbeit, sondern Teil der Resozialisierung. Also es geht jetzt nicht darum, dass die Gefangenen am Ende viel Geld ausgezahlt bekommen und sich was ansparen können, sondern es geht vor allem darum, dass ein Gefangener Struktur hat, also einen strukturierten Tag. Diejenigen, die es noch nicht können, lernen, sich in ein geordnetes Arbeitsleben einzufügen und so weiter. Und das heißt auch von Seiten der JVAs dann eben, ja, und dafür investieren wir ja auch einiges. Also wir verdienen da nicht groß dran. Ich habe heute Mittag mit Manuel Matzke von der GGBO gesprochen und ihn gefragt, was die Gewerkschaft dazu sagt.
Also wir sehen das schon ein bisschen anders. Also es ist schon so, dass Arbeit im Vollzug natürlich auch so ein bisschen Struktur vermittelt und so, das ist schon richtig. Aber wir müssen halt sehen, dass in den meisten Fällen Gefangene in den Justizvollzugsanstalten für externe Dienstleisterinnen tätig sind. Und diesen Dienstleistern geht es einzig und allein um den Profit. Und nicht darum zu sagen, hey, wir geben euch mal ein bisschen Arbeit, dass ihr resozialisiert werdet. Also diese Thematik der Arbeit unter dem Deckmantel der Resozialisierung zu sehen, das sehen wir so ein bisschen kritisch. Denn wir sehen ja, dass die Arbeiten innerhalb des Vollzuges für externe Firmen ja wirklich profitabel für diese Firmen ist. Denn sie haben ja hier, sage ich mal, sozial abgabenfreie Arbeitskräfte.
Also sozial abgabenfrei und auch sehr, sehr sichere Lieferungen, genau. Und so, weil auch jemand, der ausfällt, sofort ersetzt wird.
Genau, das ist schon das. Also wir müssen ja mal so sehen, wir haben ja in 12 der 16 Bundesländern eine Arbeitspflicht. Ja, es gibt halt wirklich noch 4 Bundesländer, die keine Arbeitspflicht haben. Und somit hat sich ja, sage ich mal, die Wirtschaft, die ortsansässigen Firmen, also kann man mal ganz klar sagen, wenn die wenn die wirklich so viel Nachfrage haben, dass sie Produktionsplatz brauchen, dann wenden die sich an die JVA. Die JVA deckt es ab. Wir haben eine Arbeitspflicht. Somit hat sich die Wirtschaft ganz einfach so eine sozialabgabenfreie Reservearmee geschaffen und kann jederzeit darauf zugreifen. Und das kann natürlich nicht sein.
Ich versuche jetzt mal zu verstehen, wo das Problem liegt. Nämlich, dass eine Firma auf Profit und Gewinn aus ist, liegt ja in der Natur der Sache. Die müssen ja irgendwie überleben. Wo ist denn da für Sie das Problem? Müssen die auswärtigen Firmen für die Arbeit im Gefängnis zu wenig zahlen? Also ist da der Hauptpunkt, weshalb so wenig bei den Gefangenen ankommt, weil die Firmen so wenig zahlen? Oder ist es eher so, dass das, was von den Firmen an die Anstalt bezahlt wird, dass das bei den Gefangenen nicht ankommt?
Es ist beides. Also es ist halt so, diese Thematik, also das, was hinter den Mauern des Schweigens passiert, das soll da auch bleiben. Das heißt, Vollzug ist sehr intransparent, was diese Verträge angeht zwischen Justizvollzugsanstalten und den entsprechenden Firmen. Also es gibt sehr, sehr wenig Einblick in diese ganze Materie. Es ist aber so, dass wir schon Firmen haben in Deutschland, die mindestens den Mindestlohn an die Justizvollzugsanstalten zahlen oder auch mehr. Und dort sehen wir einfach, dass trotz dessen, dass dieser Lohn gezahlt wird, viel zu wenig ankommt. Also bekommen die Gefangenen dann trotzdem nur, sage ich mal, 1,50 Euro die Stunde. Und das kann natürlich nicht sein. Also es ist nicht so, dass wir hier Firmen haben, es ist nicht grundsätzlich so, dass Firmen zu wenig bezahlen, sondern im Gegenteil, sie bezahlen schon gut, aber es bleibt halt bei der Justiz, weil natürlich dann immer gesagt wird, ja, ihr kostet natürlich auch Personal, ihr kostet Haftplatz und. Aber wenn ich diese Arbeit, die im Vollzug verrichtet wird, auf den Grundsatz der Resozialisierung runterbreche, dann sage ich ganz klar, muss hier eine angemessene Vergütung stattfinden, denn es muss einfach eine Anerkennung, eine Wertschätzung passieren. Das ist wichtig für eine erfolgreiche Resozialisierung. Und das passiert einfach nicht, denn das Einzige, was das System vermittelt mit diesen Vergütungen, ist ganz einfach, dass sich ehrliche Arbeit nicht auszahlt. Und das hat nichts mit Resozialisierung zu tun.
Also Sie sagen, das ist einfach die falsche Botschaft. Wenn bei dem Gefangenen nur noch zwischen 1 und 3 Euro ankommen, Stundenlohn, dann bringe ich ihm eben nicht bei, dass es sich lohnt, früh aufzustehen, regelmäßig ranzuklotzen und dann hinterher zu sagen, ach, und dafür habe ich doch das und das bekommen.
Genau, also es ist wichtig, dass einfach hier eine sehr, sehr angemessene Vergütung stattfindet. Das ist wichtig, damit ich sie einfach auf den richtigen Weg bringe, weil sonst habe ich das nicht. Also das heißt, was vermittle ich denn? Ich vermittle einfach, du wirst ausgebeutet durch ehrliche Arbeit. Ja, wenn ich Gefangenen 1,50 Euro die Stunde bringe, gebe für das, was sie machen, wenn sie für externe Firmen arbeiten, also wir haben Firmen in Bayern, also wir haben Inhaftierte in Bayern, die arbeiten für externe Dienstleister, die produzieren Spezialwerkzeug für BMW. Wenn das zum Beispiel nicht qualitativ hochwertig wäre, wenn das nicht funktionieren würde, dann würde doch diese Firma, die es herstellen lässt, abspringen. Und das kann natürlich nicht sein, dass die Jungs dafür dann, sage ich mal, 1,50 Euro die Stunde bekommen. Das läuft einfach nicht und das ist einfach ganz klar eine Ausbeutung, die hier stattfindet.
Jetzt argumentiert natürlich in dem Fall die JVA, die sagen, ja klar, wenn man draußen Geld verdient, dann kriegt man mehr, aber man muss ja auch zahlen für Lebensunterhalt, für Miete und so weiter. Das fällt hier alles weg. Im Gegenteil, ist ein Haftplatz wahnsinnig teuer. Ich glaube, so ungefähr 130 Euro pro Tag pro Kopf im Schnitt. Und das muss ja auch irgendjemand bezahlen. Also da ist es ja nur recht und billig, wenn jeder sich so ein bisschen an den Ausgaben, die man für ihn hat, auch beteiligt.
Ja, das ist ja kein Problem. Also wir vergleichen das mal mit einem Beispiel von jemandem, der in einem freien Beschäftigungsverhältnis ist. Das bedeutet, jemand ist im offenen Vollzug und hat den Freigängerstatus und arbeitet für eine externe Firma. Das heißt, er bekommt mindestens den Mindestlohn. Von diesem Lohn, den er bekommt, ja, zahlt er ja auch einen Haftkostenbeitrag, der errechnet wird, anhand dessen, was er verdient. So. Und die Inhaftierten haben damit kein Problem, wenn jetzt zum Beispiel der Einbezug in den gesetzlichen Mindestlohn für arbeitende Gefangene erfolgen würde, auch auf der gleichen Berechnungsgrundlage einen Haftkostenbeitrag zu zahlen. Somit würden sie ja doch für ihren Platz aufkommen und den Steuerzahler entlasten. Damit hat auch niemand ein Problem. Denn wenn ich diesen Weg so gehe, dann habe ich am Ende trotzdem mehr, um alles das, um noch andere Sachen zu bedienen, die relevant sind, um für Sachen Verantwortung zu übernehmen. Und das haben diese Menschen gerade gar nicht, weil einfach die Möglichkeit nicht gegeben ist mit dem, was hier vergütet wird.
Das heißt, wenn man jetzt so 1,50 Euro bekommt, sagen wir mal, was passiert denn damit ganz genau? Das heißt, da geht ja ein Teil, ist ja ein kleiner Teil ist dafür, dass man sich im Gefängnis irgendwas kaufen kann. Aber ein Teil geht ja auch, wird ja auch angespart für die Zeit nach der Haft, oder?
Naja, das kommt immer auf das Bundesland an. Durch den Föderalismus haben wir halt einfach 16 Strafvollzugsgesetze und hier müssen wir halt gucken, wie sind sie denn? Wir haben Bundesländer, da gibt es die Möglichkeit, ein Überbrückungsgeld anzusparen, also Geld, um die ersten 4 Wochen nach Haftentlassung zu überbrücken sozusagen. Und wir haben aber auch Bundesländer, da gibt es nicht mehr, die haben sich dagegen entschieden, aus welchen Gründen auch immer. Es ist so, sage ich mal, diese Verteilung ist auch immer ein bisschen unterschiedlich, aber im Grunde ist es so, dass 6/10 gehen auf das Hausgeld, das heißt das Geld, wovon eingekauft werden kann, wovon Telefonguthaben aufgeladen werden kann und. Und 4/10 gehen auf das Eigengeld. Wenn du Überbrückungsgeld ansparst, gehen sie vom Eigengeld, also diese 4/10 dann auf das Überbrückungsgeld. Wenn das Überbrückungsgeld voll ist, dann bleiben sie auf dem Eigengeld, was dann freies Eigengeld ist und was dann auch gefändet werden kann von Gläubigern.
Ja, es ist ja so, dass viele Gefangene auch verschuldet sind. Wie stellt man sich denn vor, wie können die denn die Schulden zurückzahlen?
Aktuell, so wie es jetzt ist, ist es kaum möglich, dass Menschen in Haft Schulden tilgen. Denn wir haben natürlich schon Menschen, die Schulden im fünfstelligen Bereich haben. Und da muss man natürlich schauen. Deswegen wissen wir aus der Praxis und aus den Dialogen, die wir führen mit externen SchuldenberaterInnen, die in Justizvollzugsanstalten tätig sind, dass der gängige Weg aktuell eigentlich der Weg in die Privatinsolvenz ist.
Und das könnte sich auch, wenn die Gefangenen mehr bezahlt bekämen, verändern? Also sprich, würden dann auch Gläubiger schneller zufriedengestellt?
Ja, wir können, wenn ein Einbezug, sage ich mal, in den gesetzlichen Mindestlohn stattfinden würde und die entsprechende Vergütung erfolgt, dann ist es Gefangenen natürlich möglich, Verantwortung zu übernehmen für Schulden, Opfer zu entschädigen, Unterhalt zu zahlen und. Also wir haben da halt viel mehr Spielraum und es bleibt halt am Ende auch mehr und es vermittelt natürlich auch, dass sich ehrliche Arbeit auszahlt, nicht so wie es jetzt ist.
Wären Sie denn als GGBO denn auch damit einverstanden, wenn das auch mit einer Verpflichtung verbunden würde, zu sagen, ja, ihr kriegt mehr Geld, aber ihr müsst auch das, was ihr anderen schuldet, auch zurückzahlen?
Grundsätzlich sind ja Inhaftierte gewillt, ihre Schulden zu regulieren. Das sehen wir ja aus der Kommunikation, die wir haben. Und deswegen würde sich da auch niemand querstellen, zu sagen, das, was ich zahlen kann, das versuche ich natürlich zu machen. Aber so wie es jetzt ist, ist es halt nicht unmöglich. Also ist es nicht möglich, weil einfach die finanziellen Mittel dafür gar nicht gegeben sind, wenn ich Gefangenen 1,50 Euro als Beispiel pro Stunde auszahle.
Wie sieht das aus mit der Unterstützung von Familien? Können Gefangene irgendwie ihre Kinder, ihre Familien zu unterstützen?
Also ob sie denen jetzt Geld, sage ich mal, über zustellen lassen können.
Zum Beispiel, ja, genau.
Ja, das funktioniert, aber da sind wir ja wieder an diesem Punkt. Wir haben welche, die verdienen halt wirklich nur, sag ich mal, diese 120, 150 Euro im Monat, was sie dann im Hausgeld haben, zur freien Verfügung. Und die machen es trotzdem. Also die versuchen alles möglich zu machen, dass es irgendwie funktioniert, machen dann natürlich Abstriche und sagen zu sich, ey, pass auf, ich mach das, aber es ist halt nicht, es kann halt keine Basis sein. Also wir haben halt wirklich Menschen, die möchten Verantwortung übernehmen, die möchten auch für ihre Familien da sein, trotz dessen, dass sie in Haft sind. Aber es funktioniert halt einfach nicht, weil Systemgefängnis ausbeutet. Knast ist eine Sonderwirtschaftszone, das hat die Wirtschaft für sich entdeckt. Und hier arbeiten halt Wirtschaft und Justiz Hand in Hand. Und das kann halt nicht sein.
Wobei, also wenn man die Justiz hört, die sagen, dass das, was da verdient wird, absolut nur ein Bruchteil von den ganzen Kosten deckt. Also Ausbeutung sieht ja so aus, als ob jemand unglaublich viel Gewinne einstreichen würde dafür. Die sagen, das deckt gerade mal die Kosten, wenn überhaupt nicht, noch nicht mal ganz.
Naja, ich weiß, was die Justiz sagt, aber es ist halt einfach die verlängerte Werkbank der Wirtschaft. Was anderes ist es nicht. Die können jederzeit, gerade dort, habe ich ja schon mal gesagt, wo auch eine Arbeitspflicht besteht, auf eine billige Arbeitskraft hinzugreifen. Das kann nicht sein. Wir haben ja nicht mal eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Das kann ja auch nicht sein. Ja, und ich meine, die müssen ja funktionieren. Sie arbeiten ja für externe Firmen. Das funktioniert ja nicht. Wir haben ja wirklich auch Anstalten, da sind Menschen im OV untergebracht und arbeiten für die Justizvollzugsanstalt und werden externen Firmen überstellt und bekommen trotzdem diese mickrige Vergütung. Was haben wir denn hier? Eine Arbeitnehmerüberlassung oder wie sehen Sie das?
Wie ist das, wie wäre das, also es gibt ja auch, wird immer als Argument angeführt, ja, wenn wir das so machen, dass das genauso aussieht wie draußen, dann macht keiner mehr bei uns was. Die Leute haben dann, verlieren die Firmen den Anreiz, überhaupt noch bei uns was herstellen zu lassen. Ist ja schon jetzt so, dass man sagt, viele geben den Namen nicht raus, weil sie Angst vor Rufverlust haben oder so.
Ja, viele geben den Namen nicht raus, weil sie die Angst davor haben, dass es bekannt wird, dass sie im Gefängnis produzieren lassen. Weil das natürlich dann natürlich dieses Geschmäckle hat, oh, man nutzt das aus, ja. Man nutzt halt diese billige Arbeitskraft aus und das kann natürlich nicht sein. Wir sehen es nicht so und wir sehen es nicht so, dass Firmen jetzt weggehen, nur weil jetzt, sag ich mal, die Produktionskosten teurer sind, denn es sind ja meistens ortsansässige Firmen, die das nutzen. Das heißt, die haben kurze Dienstwege, ja, die haben dort Lagermöglichkeiten und. Also ich sag mal, es ist sicherlich immer noch günstiger, als vielleicht ins Ausland zu gehen. Deswegen sehen wir das nicht. Und ich habe ja schon mal gesagt, wir haben ja wirklich schon Firmen in Deutschland, die ja schon Mindestlohn und mehr zahlen, aber trotzdem zu wenig bei den Inhaftierten ankommt.
Also das ist das beides. Manche zahlen wenig. Die Firmen, die man mal so findet, die sagen, sie bewegen sich irgendwie hier im Gefängnis bei Ausgaben, die zwischen Niedriglohnländern liegen und den einheimischen Zulieferern. Das heißt, die sagen dann, ja, wenn es teurer wird, dann gehen wir halt ins Ausland.
Ja, das ist ja immer so ein Argument. Und die setzt natürlich der Justiz die so ein bisschen die Pistole auf die Brust. Also man versucht es. Aber es ist halt für uns kein Argument, was zieht. Denn wir sehen ja, dass es nicht so ist. Also es hat ja schon mal eine Erhöhung gegeben. Ja, das war jetzt vielleicht nicht so in dieser Höhe, von der wir jetzt sprechen. Aber da ist auch kein Absprung in dem Sinn passiert. Und aufgrund der Tatsache, dass ja schon eine Mehrzahlung durch viele Firmen, was uns bekannt ist, erfolgt, gehen wir nicht davon aus, dass wir auf einmal einen akuten Weggang von Firmen sehen.
Wenn jetzt der Mindestlohn gezahlt würde in den Gefängnissen, was glauben Sie, was macht denn den Arbeitsplatz Gefängnis attraktiv für eine Firma dann überhaupt?
Sie kann halt zu jeder Zeit, gerade weil wir eine Arbeitspflicht haben, immer wieder auf die Arbeitskraft der Gefangenen drauf zugreifen. Ja? Und das ist, wir haben ja auch keinen Ausfall. Das heißt, die Firmen haben halt immense Aufträge und kommen nicht hinterher. Die Justiz springt ein als verlängerter Arm sozusagen, als verlängerte Werkbank und puffert das natürlich ab. Und wenn da jemand krank ist, naja, dann kommt halt jemand Neues. Das heißt, du hast immer einen gängigen Produktionsverlauf und hast halt keine Engpässe mehr.
Und das würde dann bleiben.
Es ist schon, also es ist wirtschaftlich für diese Firmen, denn sie können halt immer auf günstige Arbeitskräfte drauf zugreifen. Und das ist halt gerade aktuell so. Und wenn der Lohn sich ändern wird, dann, wie gesagt, sehen wir ja auch keinen Weggang. Und die Justiz, wir haben ja immer noch eine Arbeitspflicht, leider Gottes. Dadurch wird sich nichts viel ändern.
Es blieb spannend, auf jeden Fall. Also Ihr Szenario ist, Herr Matzke, es gibt einen gesetzlichen Mindestlohn, der gilt auch fürs Gefängnis. Dafür sind die Gefangenen aber bereit, auch eben für den Haftplatz was zu bezahlen. Sie sind auch bereit zu bezahlen, zum Beispiel für Sport, Fitness und so weiter, für also die Angebote, die es bis jetzt umsonst gibt. Wäre das dann die logische Konsequenz, dass man sagt, gut, dann machen wir es wirklich so richtig wie draußen und dann wird das alles entsprechend umgerechnet?
Ich sag ja. Jemand, der in einem freien Beschäftigungsverhältnis ist, zahlt auch einen Haftkostenbeitrag. Ja? Dort sind alle Kosten inkludiert. Und genauso wäre es dann halt, wenn man den gesetzlichen Mindestlohn für arbeitende Inhaftierte im geschlossenen Vollzug umsetzen würde. Dann erfolgt dann auch der Einbezug in diesen Haftkostenbeitrag anhand dieser Errechnung des Betrages, den man hat. Und Vorteil natürlich, wenn Gefangene in den gesetzlichen Mindestlohn einbezogen werden, wir haben hier eine Berechnungsgrundlage für die Rentenversicherung. Und das ist halt auch ein Thema, was immens wichtig ist für Inhaftierte, der Einbezug in die gesetzliche Rentenversicherung und, was wir noch mehr begrüßen würden sogar, der Einbezug in die gesetzliche Krankenversicherung.
Ja, vielen Dank, Herr Matzke. Da sehen wir, das sind viele Felder. Da wird alles das Bundesverfassungsgericht über diese ganzen Felder entscheiden oder geht es im Moment nur um den Lohn?
Also es hat alle Punkte beleuchtet. Also es ging auch um die Rente, es ging auch um die Krankenversicherung und. Ja, es ging auch nochmal so ein bisschen nachträglich um die Arbeitspflicht und natürlich auch darum, ist das denn überhaupt Resozialisierung und ist es halt vereinbar mit der Verfassung?
Das war Manuel Matzke von der Gefangenengewerkschaft GGBO, mit dem ich heute gesprochen habe über das Thema auch gerecht und fair der Arbeitslohn von Gefangenen auf dem Prüfstand. Und hier im Knast und Szenefunk bei Radio Horeb geht es dann gleich weiter im Gespräch mit Pfarrer Stefan Schwarz, dem Gefängnisseelsorger der JVA Rheinbach.
So many things wrong, and there was times when I could do things good, but I still want to come to you. I feel so imprisoned in my own little world, and there seems no one to be who understands what's deep inside of my soul. And you say, don't give up, my friend, just come to me, and I give you my hand, and we walk together on the dark side of the road. Well, I show you the way and I'll be your light. No, you don't have to be afraid, because I will always be by your side. So lost inside, and I think I can do nothing right. My life seems to be always a fight. I've got no more power, and I've got no more view. Tell me, what can I do? And you say, don't give up, my friend, just come to me, and I give you my hand, and we walk together on the dark side of the road. Well, I'll show you the way and I'll be your light. No, you don't have to be afraid, because I will always be by your side. You're the one who made me. You're the one who knows me better than anyone ever can. I really wanna trust you, and I wanna love you. I wanna believe that you mean it good with me. Thank you that you got a plan with me. Thank you that you still keep hanging on me. Sorry that I sometimes can't see, but you say, don't give up, my friend, just come to me. And I give you my hand, and we walk together on the dark side of the road.
Don't give up, my friend. Gib nicht auf, mein Freund. Gesungen von Annette von der Emmaus-Gemeinschaft. Hier im Knast und Szenefunk sprechen wir über das Thema gerecht und fair. Der Arbeitslohn von Gefangenen auf dem Prüfstand. Wir haben eben Manuel Matzke von der Gefangenengewerkschaft GGBO gehört, die natürlich aus ihrer Perspektive so ihre Sicht auf das Thema auch hat. Und das hat uns Manuel Matzke auch erklärt. Wir sind jetzt aber weiterhin verbunden mit dem Gefängnisseelsorger der JVA Rheinbach, Pfarrer Stefan Schwarz. Und genau, Stefan Schwarz, Manuel Metzger hat am Schluss angesprochen, auch das Thema Rentenversicherung, Krankenversicherung, das sind alles so Themen, die Gefangenen arbeiten ohne jegliche Sozialversicherung. Wie sehen Sie das Thema?
Mhm. Also ohne jegliche Sozialversicherung stimmt nicht ganz. Arbeitslosenversicherung gibt es schon. Also ein Gefangener, der ein Jahr lang kontinuierlich gearbeitet hat in der JVA, bekommt eben nicht Hartz IV, wenn er draußen nicht mehr weiterkommt, sondern der bekommt dann erstmal das Arbeitslosengeld, als ob er draußen ein Jahr lang gearbeitet hat. Was natürlich richtig ist, da hat der Herr Matzke recht, die Rentenversicherung, das ist ein großes schwarzes Loch, da müsste was getan werden, weil da Fehlzeiten entstehen durch die Inhaftierung, obwohl die Menschen gearbeitet haben. Und das bedeutet, dass sie nachher dann in die Armut kommen, wenn es also um die Rente geht. Das muss dann aufgestockt werden. Wär schön, wenn auch Rentenversicherungsbeiträge gezahlt werden würden, als Anerkennung dafür, dass dieser Mensch auch in seiner Lebenszeit gearbeitet hat. Ob die jetzt im Gefängnis verbracht wurde, die Lebenszeit oder nicht, aber er hat ja gearbeitet.
Ja, also Rentenversicherung, das ist etwas, was wo auch Sie sagen würden, das wäre wichtig, dass da eben die Gefangenen damit einzahlen dürfen. Auch ich habe mal versucht, das auszurechnen. Es gibt ja so einen Haftkostenbeitrag. Ich glaube, das ist derjenige für die Gefangenen im offenen Vollzug, die außerhalb des vom Gefängnis arbeiten gehen. Und da gibt es wohl einen bundeseinheitlichen Beitrag bei einer Einzelunterbringung 201 Euro, muss man sozusagen Miete dann zahlen, dem Knast. Doppelzimmer ist noch 106 Euro und so geht's gestaffelt runter, je nachdem, was für ein Zimmer man hat. Und dann gibt's eine Verpflegung, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, glaube ich, oder so, Verpflegungspauschale 263 Euro. Das macht so im maximal gute 460 Euro, die man dann eben dem Gefängnis zahlen muss für Kost und Logis. Jetzt, wenn man natürlich jetzt mit einem Mindestlohn 35 Stunden Woche hat und bei dem gesetzlichen Mindestlohn ist, dann bleiben nach Abzug dieses Haftkostenbeitrags noch etwa 860 Euro überhaupt übrig. Ne? Das ist natürlich mehr, klar, als diese aktuell maximal ungefähr 300, die man verdienen kann, wenn man bei den niedrigen Gefängnislöhnen arbeitet, ohne dann eben Miete und so weiter zahlen zu müssen. Also es geht schon um einiges Geld mehr, so zumindest klingt das so, um die mehr als 500 Euro mehr würden die Gefangenen dann im Monat auf der Hand haben.
Ja, wenn man dann den Haftkostenbeitrag so belassen würde. Man muss ihn aber nicht belassen, weil er erheblich höher ist als das, was im Moment im offenen Vollzug gezahlt wird. Im geschlossenen Vollzug sind wir mittlerweile bei 160, 170 Euro am Tag. Und es ist auch so, dass im geschlossenen Vollzug es einen Haftkostenbeitrag gibt, der fällt dann an, wenn jemand verschuldet ohne Arbeit ist, also weil einfach jemand sagt, ich habe keine Lust hier morgens aufzustehen, ich schmeiß meine Arbeit, dann ist er verschuldet ohne Arbeit und kann zu Haftkosten herangezogen werden, was meistens nicht funktioniert, weil er nichts hat, oder eben weil er Rentner ist. Aber da wird ja auch nicht 170 Euro am Tag verlangt, sondern da wird ja auch mit Maß das verlangt, damit noch irgendwas übrig bleibt. Angenommen, man würde jetzt den gesetzlichen Mindestlohn zahlen, da würde man natürlich auch die Haftkosten, den Haftkostenbeitrag an die tatsächlichen Haftkosten irgendwie anpassen müssen. Im Moment zahlt ja keiner seine tatsächlichen Haftkosten. 170 Euro am Tag, wer kann das denn zahlen?
Ja, ich glaube, da sind ja dann natürlich, da ist natürlich viel mehr drin als nur die Unterbringung im Zimmer und Heizung und Wasser und Verpflegung, sondern da ist, da wäre, wenn man jetzt das Ganze raufrechnet, da ist ja noch die ganzen Sicherheitsdienste dabei, vermute ich, Sozialarbeiter und Pipapo, was ist alles noch zum Gefängnis gehört, natürlich viel dazu. Ist natürlich die Frage, würde man dann daran auch die Gefangenen beteiligen? Logischerweise.
Ja, wer hat es denn verursacht? Wer hat diese Kosten denn verursacht?
Genau, das ist die Frage, die dann dahinter steht, nicht? Dass man, das heißt, es geht, Sie sagen, Pfarrer Schwarz, es geht da auch um die Übernahme von Verantwortung.
Ja, genau.
Also für das, was ich getan habe und das
genau.
hat
und dabei sind noch nicht die Schäden drin, die Ermittlungskosten sind nicht drin, die Gerichtskosten sind nicht drin, das ist alles nicht drin, ne? Sondern nur die Unterbringung.
Können Sie das Ihren Gefangenen so auch vermitteln?
Sagen wir mal so, denen, die irgendwie zu differenziertem Denken in der Lage sind, schon. Bei den anderen hat man natürlich dann direkt, sagen wir mal, verschissen, ja. Da gibt es eine Mentalität auch, ne, da geht jemand in die Dusche, da haben wir eine Gemeinschaftsdusche, 10 Duschen, da sind 2 Leute drin und es werden 10 Duschen aufgedreht und wenn ein anderer Gefangener, der irgendwie ein bisschen was in der Birne hat, sagt, hör mal, wieso drehst du denn 10 Duschen auf? Wir sind doch nur zu zweit. Dann wird gesagt, ja, das kostet doch nichts und dann ist es hier wärmer. Das ist gang und gäbe. Und dann ist natürlich die Frage, wie will man denn jetzt gerecht die Haftkosten verteilen? Dann müsste man an jede Dusche auch noch einen Zähler, einen Wärmezähler und einen Durchflusszähler einbauen. Das ist einfach sehr schwierig. Und die Mentalität von manchen Gefangenen, längst nicht von allen, aber von manchen Gefangenen ist so, der Staat hat mich inhaftiert und jetzt schädige ich den Staat. Also Essen wird aus dem Fenster geworfen, die Duschen werden laufen gelassen, das Wasser wird laufen gelassen.
Also das kommt bei Einzelnen vor. Sie sagen, das sind aber nicht alle.
Nein, das
aber
sind
wie
nicht
das
alle,
immer so ist,
aber das sind viele.
Jetzt sagt der Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft für Straffälligenhilfe, das ist ja der die Arbeitsgemeinschaft, bei der alle Wohlfahrtsverbände vereint sind, zusammen Klaus Rohentrin, der hat zu dem Thema gesagt, Thema Entlohnung von Arbeit im Knast, die Höhe der Vergütung darf bei den Gefangenen nicht den dringenden Verdacht wecken, dass diese Entlohnung Teil der auferlegten Strafe ist. Also es darf nicht der Idee, der Gedanke aufkommen, dass es sozusagen nochmal eine Strafe mehr ist, du musst arbeiten und das gehört zu deiner Strafe dazu. Da wäre die Botschaft, wenn ich ihn richtig verstehe, wird er sagen, das sei ein Ausdruck dann von Geringschätzung und das würde eher dann den umgekehrten, eher einen umgekehrten Eindruck machen, nämlich man kommt da gar nicht dahin, dass der Gefangene denkt, okay, das ist jetzt für meine Resozialisierung und der Versuch, überhaupt ein positives Verhältnis zu bekommen, sondern das ist eigentlich nur so ein Arbeitslager, für das ich noch ein bisschen Taschengeld kriege. Also das ist der sozusagen die Botschaft, die dann ankommt im Moment.
Ja, da hat er recht und das ist natürlich ein Vermittlungsproblem. Das ist immer ein Vermittlungsproblem. Diejenigen, die das irgendwie verstehen können, die verstehen das auch. Und andere, die den Staat nur als Feind betrachten, die können das nicht verstehen. Das ist so. Das ist leider so.
Wie kann man es schaffen, irgendwie da, kann man es irgendwie schaffen, da eine andere Denke reinzubekommen im Knast, dass man sagt, okay, wir arbeiten da nicht gegeneinander, sondern wir müssen irgendwie gucken, dass wir da zu einem Miteinander kommen, damit eben auch in Zukunft ein Gefangener dann in der Gesellschaft dasteht und sagt, so und jetzt starte ich wirklich nochmal neu und nicht mit der Gesellschaft, dem Staat als meinem Feind, sondern eben ein anderes Verhältnis dazu bekommt. Wie kann das gehen?
Das ist ganz schwierig, da kommen wir aber auch auf ein anderes Thema. Das ist deswegen ganz schwierig, weil der Knast ja quasi die letzte Stufe ist. Da haben ja schon ganz andere gesellschaftliche Steuerungsversuche nicht funktioniert. Und wieso soll es dann gerade im Knast funktionieren? Das ist die Grundsatzfrage. Was kann im Knast funktionieren, wenn vorher alles andere schon nicht mehr funktioniert hat? Womit ich nicht sagen will, dass es bei allen Gefangenen so ist, ne? Aber bei vielen Gefangenen ist es so, und bei es gibt auch genug, wo es in Ordnung ist, wo es klappt, wo die das verstehen. Aber letztlich hat ja schon vorher etwas nicht stattgefunden, was hätte stattfinden sollen.
Sie sind ja, Pfarrer Schwarz, auch im Grunde Vorgesetzter für einen Gefangenen, nämlich den Küster. Können Sie da irgendwie, haben Sie das Gefühl, dass das doch ein bisschen noch was anderes ist, als wenn Sie jemand in der Wäscherei arbeitet oder Schrauben sortiert?
Ja, also das ist schon was anderes, weil der Kirchenreiniger und Küster zu den ganz wenigen Arbeitsplätzen gehört in der JVA, die ohne ständige und unmittelbare Beaufsichtigung ihre Arbeit tun können. Denn wenn ich mich neben den Küster stellen muss und gucke, wie der die Kirche fegt, dann kann ich es auch gleich selber machen. Also insofern darf der selbstständig arbeiten. Und deswegen ist es zwar von der Entlohnung her nicht so wahnsinnig toll, da gibt es andere Jobs in der JVA, die besser dotiert sind, aber die Freiheit, die die Menschen bei uns haben in der Seelsorge, die ist natürlich auch wertgeschätzt und deswegen bewerben sich auch immer viele Gefangene auf diesen Job als Kirchenreiniger und Küster. Und die schätzen natürlich die große Freiheit, die sie da haben. Und wir gehen mit den Menschen natürlich dann auch entsprechend um. Natürlich sehr partnerschaftlich und auf Augenhöhe, wie mit allen anderen Gefangenen auch. Aber im Kirchenbereich wird das besonders deutlich.
Sie haben, das muss man ja wirklich dazu sagen, immer noch, auch wenn Sie da so ein bisschen streng den Gefangenen die Leviten lesen, so habe ich das jetzt eben auch ein bisschen verstanden, tun Sie das, nachdem Sie 24 Jahre Erfahrung mit Ihnen haben und eben die Gefangenen grundsätzlich, Sie haben diesen Arbeitsplatz gewählt, weil Sie sie wirklich mögen, weil Sie sie gern haben. Was würden Sie denn, wenn jetzt Gefangene zuhören, die jetzt vielleicht sagen, das, was Pfarrer Schwarz sagt, das zum Stundenlohn, das gefällt mir nicht so ganz, was würden Sie denen jetzt sagen?
Ja, würde Ihnen sagen, dass Sie draußen auch Kosten haben und dass natürlich während des Gefängnisaufenthaltes bestimmte Kosten einfach auf Null gesetzt werden. Also zum Beispiel Unterhaltsansprüche werden auf Null gesetzt. Und dann muss der Staat dafür aufkommen, da gibt es mittlerweile Gesetze für. Also wenn jetzt ein geschiedener Ehepartner nicht für den Unterhalt der Kinder aufkommen kann, geht der Staat in Vorlage. Das ist nun mal so. Gibt es mittlerweile ein Gesetz drüber. Und dann kann der Staat das irgendwann bei dem Unterhaltspflichtigen, aber nicht zahlungsfähigen, einfordern. Klappt aber nicht, weil da ja nichts zu holen ist. Wo nichts zu holen ist, kann man auch nichts einfordern. Und dann kann man das den Leuten erklären. Und diejenigen, die ja irgendwie ihr Leben reflektieren können, die können das natürlich verstehen. Andere können das nicht verstehen. Das hat aber eher was mit der Haltung zu tun. Ich und meine Bedürfnisse und so fort und zuerst. Da kann man das natürlich nicht verstehen. Andere, die wirklich ihr Leben ändern wollen und offen sind für andere Positionen und andere Ideen, die können das dann schon.
Ja, vielen Dank, Pfarrer Schwarz. Wir hören, das ist ein im Milieu auch durchaus umstrittenes Thema, diese Frage, wie es fair sind die Löhne für Gefangene aktuell. Muss man da was ändern? Wir sind gespannt, was das Bundesverfassungsgericht entscheidet und dann vor allem auch gespannt, was diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes dann auch am Ende konkret bedeutet. Nämlich, Sie sagen ja, Pfarrer Schmerz, Sie haben das Gefühl, dass dann am Ende doch gar nicht mehr so viel mehr wieder übrig bleibt, weil man dann am Schluss dann vielleicht anders rechnen wird. Vielen herzlichen Dank Ihnen, Pfarrer Schwarz. Und wir werden das Thema natürlich im Knast- und Szenefunk dann auch weiter versuchen zu verfolgen und sehen dann einfach, wie es weitergeht. Vielen Dank für die heutige Sendung, Pfarrer Schwarz. Am Ende unserer Sendung haben wir noch zwei Gebetsanliegen, die uns aus einem Gefängnis einer JVA in Dresden mitgeteilt wurden, also weiter vermittelt wurden. Und ich möchte diese Gebetsanliegen gern ans Ende dieser Sendung stellen. Und vielleicht, Pfarrer Schmerz, können Sie uns am Ende noch einen Segen geben und den Gefangenen, vor allem die zuhören. Ja?
Darf ich denn noch zwei Gebetsanliegen dazufügen?
Aber sicher, sehr gerne. Dann fangen Sie mal an.
Ja, ich habe im Moment zwei Inhaftierte, wo die Mutter gestorben ist und wo die Inhaftierten sehr drunter leiden. Und dann würde ich die gerne mit ins Gebet einschließen.
Ja, sehr, sehr gerne. Wir vertrauen die auch immer unserer Hörergemeinschaft an, diese Gebetsanliegen. Also wir haben zwei Gefangene, deren Mutter gestorben ist. Und wir haben das auch schon im Knast- und Szenefunk gehabt, das Thema, wenn jemand stirbt im Gefängnis. Also das ist immer ganz besonders schwierig, dass man da nicht so hingehen kann, nicht bei den Angehörigen sein kann. Das ist eine ganz schwierige Zeit oft. Weiteres Anliegen, das uns erreicht, eben aus Dresden. Herr, ich bitte dich, dass die Gesellschaft für Menschen in Haft offen wird und ihnen eine Chance zum Neuanfang gibt. Amen. Und ein zweiter Gefangener betet: Jesus, ich habe Angehörige in der Ukraine, über deren Schicksal ich nichts erfahren kann. Ich bitte dich, bewahre die seelische und körperliche Unversehrtheit all der Millionen Menschen, die sich auf der Flucht befinden, insbesondere aktuell in und aus der Ukraine. Gebiete den Mächtigen Einhalt in ihrem kriegerischen Tun und schütze die Schutzlosen. Amen. Beten wir in diesen Anliegen noch gemeinsam ein Vaterunser und dann wird Pfarrer Schwarz uns noch seinen Segen geben.
Ja.
Vater unser im Himmel, geheiligt
werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
Ja, und so segne alle Hörer und besonders die Inhaftierten und nochmal besonders die Inhaftierten, die sich zu Recht richtig gut Sorgen machen müssen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Amen. Vielen Dank, alles Gute und eine gesegnete Nachtruhe wünscht Gabi Fröhlich.